Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest. Es ist der letzte Samstag im Monat und wie üblich begrüße ich euch hier heute mit einer neuen Folge. Wir werden heute den zweiten Teil der Geschichte Haus der Schatten hören. Und bevor es daran geht, möchte ich euch natürlich noch kurz von meinem letzten Monat erzählen, beziehungsweise euch ein kleines Update geben, was sich release-technisch so getan hat. Das ist gar nicht viel im letzten Monat, dafür aber nicht weniger spannend und spektakulär, denn wir starten den Monat mit Whispers. Die Wahrheit wird dich zerstören von Ayla Dade. Ein großartiges Buch. Leute, ich war so gehuckt. Die Tontechnikerin war so gehuckt. Wir waren wirklich also unter Hochspannung bei den Aufnahmen und auch ich schon während des Vorbereitens. Whispers spielt an der Harvard University und wir sind in einer Art dystopischem Kontext unterwegs. Es hat aber nichts mit Fantasy oder irgendwelchen Sci-Fi-Elementen oder sowas zu tun, sondern wir sind im Jetzt und Hier quasi, aber in Harvard gibt es eine App, Whispers, und diese App stellt ihren Nutzern, also der gesamten Harvard University, allen, die diese App installiert haben, Aufgaben. Diese Aufgaben sind am Anfang sehr harmlos und steigern sich, aber werden immer brutaler und immer absurder. Und das Ganze orientiert sich so ein bisschen an der Blue Whale Challenge. Davon habt ihr schon mal gehört. Ich glaube, die Geschichte, die wir im Podcast Stimmen im Kopf zum Thema Blue Whale Challenge hatten, damals hatte ich eine Folge zu dem Thema gemacht, die habe ich hier auch noch einmal verwurstet in einem Monat, wo ich keine Zeit hatte, was Neues zu produzieren. Jedenfalls ist das so ein bisschen das Motiv, was die Autorin inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben. Darüber hinaus kommen noch einige andere popkulturelle Gruselphänomene aus dem Internet darin vor, also Anlehnungen daran. Und ich kann euch nur sagen, es ist wirklich super creepy, es ist mega spannend, es hat einen wahnsinnigen Romance-Suspense, es gibt Spice, es hat alles, was ein gutes Buch braucht. Also Leute, Whispers, Die Wahrheit wird dich zerstören von Ayla Dade, gesprochen von Lea Mariage, Nicolas Attaro, Luis Friedemann Thiele und meiner Wenigkeit in der Rolle der Deepika. So, zum Zweiten hätten wir dann das Erscheinen des 32. Bandes von den Chroniken der Seelenwächter im normalen Streaming. Das heißt, seit Juli könnt ihr auch bei BookBeat, bei Spotify und Co. den 32. Teil der Chroniken der Seelenwächter hören und natürlich auch die 31 vorhergegangenen Teile. Darüber hinaus gab es noch einen letzten Release, und zwar What Happens After Midnight, die erste Nacht vom Rest unseres Lebens von K.L. Walther. Ein zuckersüßer Teenage-Romance-Titel mit auch ganz viel spannenden Momenten einer Challenge, die mit dem Scherz zum Schulabschluss zu tun hat. Und am Ende zeichnete sich dieses Buch auch dadurch aus, dass sehr, 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 sehr gesunde, wirklich gute Beziehungen auch zu den eigenen Eltern eine Rolle spielten. Das hat mich bei der Produktion sehr beeindruckt. Und ich fand so, es war so ein Buch, wo ich dachte, Mensch, das könnten doch Mütter mit ihren Töchtern in der Pubertät hören, weil das irgendwie so gesund ist und so ein gutes, realistisch gesundes Bild von intakten Beziehungen im Leben vermittelt. Also das auf jeden Fall dazu. Darüber hinaus ist natürlich auch super unterhaltsam. Habe ich gesprochen für den Argon Verlag und das hört ihr überall, wo ihr Bücher streamen könnt. So, das war's von den Releases für diese Woche. Und bevor wir jetzt tatsächlich zum zweiten Teil von Haus der Schatten kommen, möchte ich mich natürlich einmal bedanken. Und zwar in diesem Monat bei Katharina Theresia, bei Christina und bei Christine. Danke euch für eure Zuwendungen via PayPal. Wenn du mich auch monetär unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun, indem du einen Betrag deiner Wahl an danke@pia-liest.de schickst. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über gute Bewertungen des Podcasts, übers Weiterempfehlen des Podcasts. Wenn ihr einfach erzählt, dass ihr einen schönen Podcast kennt, der euch beim Einschlafen oder Haushalt machen oder sonstigen Tätigkeiten unterstützt. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Einsendungen nach meinem Aufruf, dass ich neue Hörergeschichten brauche. Dieser Aufruf gilt weiterhin. Das heißt, wenn ihr weiterhin Lust habt, euer geschriebenes Wort an mich zu schicken, freue ich mich sehr darüber. Ein bisschen was habe ich noch vorliegen. Nächsten Monat machen wir genau mit so einer Hörergeschichte weiter. Ich bin schon sehr gespannt, freue mich, habe schon aufgenommen, muss nur noch in den Schnitt. Und ja, ihr könnt euch freuen. Wahrscheinlich wird auch das ein Zweiteiler werden, weil die Geschichte sehr lang ist. Und ja, genau. Ich wünsche euch einen super schönen Sommermonat August. Genießt den Spätsommer. Ich hoffe, die Sonne scheint. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Urlaub machen oder sonst irgendwie das schöne Wetter genießen und dass er hoffentlich nicht ins Wasser fällt, der August. Und ansonsten hören wir uns am letzten Samstag im nächsten Monat wieder. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil von Haus der Schatten. Schweigend saßen die drei vor dem Puppenhaus, von dem sie jedes einzelne Zimmer inspizierten. Die Tür zu dem Zimmer, in dem sie saßen, war bereits wieder fest verschlossen und ließ sich dieses Mal auch nicht durch die Miniaturausgabe öffnen. Nathaniel, der das Haus vorhin schon begutachtet hatte, versuchte kleinste Veränderungen zu erkennen, die den anderen gar nicht aufgefallen wären. Aber da war nichts. Nichts außer der Puppe und des Teeservices an der Decke des einen Zimmers. Ihm wurde schlecht. Wortlos deutete er auf die von ihnen geschaffene Szenerie und stand schließlich auf.
»Okay«, murmelte Nathaniel, »was ist unser Plan? Warum ist Ludwig nicht hier und wieso zur Hölle steht hier dieses verdammte Puppenhaus?«
»Kein Schimmer«, seufzte Hotake und zündete sich eine Zigarette an, dann reichte er Charlotte die Schachtel.
»Aber Fakt ist, dass wir vermutlich ziemlich am Arsch sind. Wenn wir nicht zufällig alle dieselbe Halluzination haben, können wir wohl Wetten abschließen, wie lange wir überleben.«
»Warum nicht ob?«, fragte Charlotte und gab ihm die Schachtel zurück. Eigentlich kannte sie die Antwort, weswegen sie auch nicht darauf wartete, dass er sie aussprach. Sie schaute sich um, ließ den Blick schweifen und sog förmlich alles Ungewöhnliche in sich auf.
»Merkwürdig. Wirklich merkwürdig.«
»Was nun schon wieder?«, seufzte Hotake.
»Hier liegt kein Staub.«
»Und?«
»Naja, sollte hier nicht Staub liegen?«,
fragte Charlotte und sah Hotake und Nathaniel fragend an. Diese schauten verständnislos und müde zu ihr hoch.
»Leute, dieses Haus steht leer. Und egal wie lange oder kurz es leer steht, hier sollte Staub sein. Oder kommt hier täglich jemand zum Putzen vorbei?«
Allmählich schien es ihnen zu dämmern. Sie betrachteten den Boden und die wenigen Möbel, die hier in dem Zimmer standen. Diese waren verwittert, aber sauber. Hier war es sauberer als bei ihnen zu Hause, und das war verdammt bitter. Nachdenklich zog Hotake an seiner Zigarette. Mit voller Absicht aschte er auf den Boden. Ein flüchtiges Lächeln huschte über seine Lippen. Die Genugtuung, etwas Dreck gemacht zu haben, war ihm deutlich anzusehen. Ein leises Kratzen ertönte aus dem Puppenhaus, was die drei zusammenzucken ließ. Als der junge Mann in das Miniaturzimmer blickte, lag dort eine kleine Schaufel inklusive dazugehörigem Handfeger. Mit einer gewissen Enttäuschung schaute er neben sich. Die Asche war weg.
»Saubere Geister?«, fragte Nathaniel skeptisch und schüttelte den Kopf. »Geister mit Putztick? Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles gesehen.«
»Das sind keine Geister«, seufzte seine Frau. »Geister fühlen sich anders an. Das hier ist böser, erdrückender und mächtiger.«
»Dämonen?«
»Weiß nicht«, sagte Charlotte. »Vielleicht. Aber vielleicht ist es auch etwas, was keinen Namen hat. Etwas, was wir Menschen noch gar nicht greifen können, weil wir noch nie davon gehört haben.«
Sie seufzten. Alle. Frustriert ging Nathaniel wieder zu dem Puppenhaus und versuchte, die Tür zu öffnen. Wenige Millimeter spielte sie, wie auch die echte Tür, mit, ehe sie sich wieder schloss.
»Verdammte Scheiße«, brummte er,
erhob sich und nahm sich eine Dose Energy aus Hotakes Rucksack. So langsam spürte er, wie das Adrenalin der Panik nachließ. Ja, er gewöhnte sich allmählich an den Gedanken, hier vermutlich zu sterben, und die Müdigkeit gewann an Kraft.
»Wir müssen uns was einfallen lassen. Diese furchtbare Stille treibt einen in den Wahnsinn.«
»Ja, und was schwebt dir vor?«,
fragte Hotake, dem auch nichts einfiel.
Aus dem Fenster klettern wird wohl auch nichts. Außer die Geister oder was auch immer erwarten nicht, dass wir sowas machen und vergessen es deswegen zu sichern. Naja, jetzt werden sie es wissen, meinte Nathaniel trocken. Noch mehr Pläne, die du verraten willst? Nein, das war's vorerst, erwiderte der andere.
Derweil wanderte Charlotte weiter in dem Zimmer herum, bis sie schließlich vor dem Puppenhaus stehen blieb und sich hinhockte. Ihre Hand wanderte vorsichtig zu dem scheinbar harmlosen Spielzeug. Ihr wurde kalt und schlecht, dennoch zog sie die Hand nicht weg. Als ihre Finger schließlich über das makellose Holz strichen, kribbelte es unter ihrer Haut. Was immer davon Besitz ergriffen hatte, es war mächtig und energiegeladen. Dann fiel ihr etwas auf. Ein Bereich im unteren Teil des Hauses, direkt angebunden an die Kellerräume. Das gesamte Haus war offen, sodass man in die Zimmer hineinsehen konnte. Sinnvoll, da es schließlich als Spielzeug konzipiert worden war. Aber dieser kleine Bereich direkt am Wäschekeller war geschlossen. Die Tür, die zu diesem Bereich führte, wäre auch beinahe nicht aufgefallen.
Seltsam, murmelte sie vor sich hin. Oh Gott, was hast du nun schon wieder entdeckt? Fragte Nathaniel.
Er bereute die Frage noch im selben Moment. Wenn seine Frau was entdeckte, war das selten etwas Gutes. So viel stand fest.
Etwas, das uns rausbringt? Oder wird es uns töten?
Töten, sagte sie eiskalt.
Rein aus Prinzip schon. Aber nein, ich habe gerade einen Bereich gefunden, der nicht einsehbar ist. Und das finde ich doch ziemlich merkwürdig. Okay.
Beide kamen nun näher, um sich direkt hinter sie zu stellen. Charlotte atmete tief durch, ehe sie vorsichtig mit dem Fingerknöchel gegen die Wand klopfte. Es hörte sich an wie Rigips oder so. Ohne zu wissen, warum, hielt sie den Atem an. Sekundenlang passierte gar nichts, weswegen sie und die jungen Männer sich gerade schon wieder entspannen wollten, als von der anderen Seite der Wand ein Geräusch zu hören war. Ein Kratzen, wie von Fingernägeln. Alle erschauderten.
Okay, da ist irgendetwas drin und ich weiß nicht, ob ich wissen will, was es ist, seufzte Otake.
Da stieß Charlotte allerdings schon die Tür zu dem verdeckten Raum auf, was ihn dazu veranlasste, mit den Augen zu rollen.
Gut, du willst es offenbar wissen. Naja, wir werden es eh irgendwann erfahren, ob wir wollen oder nicht. Stimmt auch wieder. Aber nun müssen wir auch reinschauen, lenkte Nathaniel die Aufmerksamkeit wieder auf die Tür. Und wenn nicht einer von uns zufällig etwas schrumpfen kann, wird das wohl schwierig. Ich jedenfalls werde meinen Kopf nicht in dieses Puppenhaus stecken. Ich kann Puppen eh schon nicht leiden.
Wer kann das schon? Fragte Charlotte und schüttelte sich.
Hoffentlich haben wir es nicht mit der Rache aller zerstörten Puppen dieser Welt zu tun.
Sie inspizierte weiter die Wände, bis sie schließlich winzige Scharniere entdeckte, die darauf hindeuteten, dass man die Wand öffnen konnte. Ihre Übelkeit verstärkte sich, während sie mit dem Finger so lange über die Wand strich, bis sie so etwas wie einen Griff spürte, den man in den Rigips eingelassen hatte. Mit bloßem Auge hätte sie ihn nie gesehen. Entgegen jeder Vernunft pulte sie mit dem Fingernagel so lange herum, bis sie den Griff hochgeklappt hatte und damit die Wand aufziehen konnte. Sekunden später drehte sich ihr der Magen komplett um. Würgend wandte sie sich von dem Haus ab. Die anderen zwei keuchten und hielten dann die Luft an. Hinter der nun offenen Verkleidung befand sich ein kleiner Raum. Wände und Böden waren mit Fliesen bedeckt. In einer der Ecken befand sich ein Duschbereich mit Abflussgitter im Boden. Darin lag eine völlig entstellte Puppe aus Stoff, so wie die Puppenfamilie, die in den Zimmern saß. Der Stoff schien alt zu sein, er sah ledrig aus und kleine weiße Fäden traten überall aus. Zum Schock aller Anwesenden bewegten sie sich, zudem ging ein süßlicher Geruch von dem Raum aus. Jedem war automatisch klar, was diese entstellte Puppe darstellen sollte: einen Kadaver. Und die weißen Fäden waren Maden. Eine weitere, kräftigere Puppe lag nur wenige Zentimeter von der Dusche entfernt. Sie trug Feenflügel auf dem Rücken sowie ein Tütü. Ludwig. An der Innenseite der Wand, die Charlotte gerade geöffnet hatte, konnte Nathaniel etwas erkennen, das man für Kratzspuren halten konnte. Genau dort, wo Ludwig lag. Lebte er noch? Und wenn ja, wie war er an ihnen vorbei nach dort unten gekommen? Lag er wirklich in diesem Kellerraum? Oder gehörte das zu dem Spiel, das da mit ihnen gespielt wurde? Und wie wollten sie Antworten auf ihre Fragen bekommen, wenn sie hier oben festsaßen? Sie dachten alle drei das Gleiche, doch niemand sprach diesen Gedanken aus. Dennoch öffnete sich auf einmal die Tür zu dem Zimmer, in dem sie bis gerade eben noch festgesessen hatten.
»Yeah«, sagte Nathaniel, »eine Einladung in den Horrorkeller. Welch eine Ehre!«
Im Keller war der süßliche Geruch kaum noch zu ertragen. Er stieg sogar die Treppe hinauf, was ihnen seltsamerweise vorher nicht aufgefallen war. Hatte das, was in diesem Haus sein Unwesen trieb, den Geruch mit Absicht verborgen? Ein leises Stöhnen war zu hören, eindeutig Ludwigs Stimme. Also lebte er noch. Hinter sich hörten sie, wie die Kellertür zuknallte. Instinktiv wussten sie, dass sie nun in der Falle saßen, wobei ihnen das auch schon vorher klar gewesen war. Bei jedem ihrer Schritte knarzten die Stufen unter ihnen. Wenige Augenblicke später standen sie im Wäscheraum. Der Boden bestand aus langweiligem Beton, genau wie die Wände. Nichts Besonderes also. Ein alter Wäscheständer stand mitten im Raum, verrostet und mit alten Fetzen behangen, die wohl mal Kleidung hatten darstellen sollen. Langsam durchquerten sie den Wäscheraum und sahen sich immer wieder nach allen Seiten hin um. Die Lichter ihrer Taschenlampen huschten hin und her. Sie huschten über die Ecken, ohne sie richtig auszuleuchten. So entgingen ihnen die Schatten, die sich von Ecke zu Ecke bewegten und immer kurz innehielten, sobald ihnen das Licht zu nahe kam. Die Wesen warfen sich aus leeren Höhlen Blicke zu, legten ihre langen, dürren Finger an die Stelle, wo sich wohl ihre Münder befanden, und duckten sich am Boden entlang. Charlotte spürte sie. Sie spürte ihre Blicke, doch wenn sie sich umsah, sah sie nichts als die Schatten der alten Sachen. Allerdings spürten auch die anderen zwei, dass man sie beobachtete. Schließlich erreichten sie diesen seltsamen Raum. Die Tür, logisch, stand bereits offen, wodurch ihnen der Geruch erst recht wie eine Faust in den Magen schlug, und betraten ihn. Nun hörten sie das Stöhnen deutlich lauter. Mit den Taschenlampen suchten sie den Boden nach ihrem Freund ab und fanden ihn genau an der Stelle, wo er auch im Puppenhaus gelegen hatte, allerdings deutlich übler zugerichtet als das Puppenpendant. Mit den Ärmeln vor Mund und Nase, den Blick schön von dem Duschbereich abgewandt, eilten sie zu ihm. Vorsichtig drehten sie den jungen Mann auf den Rücken und wichen sogleich erschrocken zurück. Das Stöhnen kam aus einem weit aufgerissenen Mundbereich, die Hälfte des Kiefers fehlte. Einfach weggerissen. Das darüberliegende Auge hing lose aus der Höhle heraus. »Fuck«, rutschte es Hotake heraus. Er drehte sich weg und versuchte, den Inhalt seines Magens bei sich zu behalten. »Wir müssen ihn hier rausschaffen, einen Arzt holen oder so.« »Funktionieren die Handys überhaupt?« fragte Charlotte erstickt. Ein Blick aufs Smartphone verriet, nein, taten sie nicht. »Gut, dann nach draußen schaffen?« »Leute, das ist sinnlos«, unterbrach Nathaniel die zwei und leuchtete seiner eigenen Übelkeit zuwider auf den Bauch seines Freundes. Flüchtig schaute Hotake rüber und stöhnte. Der Bauchraum lag offen da, die Eingeweide verteilten sich über die dreckigen braunen Fliesen. Trotz der Dunkelheit konnten sie im Licht der Taschenlampen sehen, dass der Dreck vermutlich alles war, nur kein Staub. Fäkalien, Blut, noch mehr Eingeweide, nur längst zu einem Mus verwest. Vermutlich eine Mischung aus allem, was die Sache nicht besser machte. Und nun mischte sich Ludwigs frisches Blut mit dem ganzen Dreck und überdeckte ihn nach und nach. Charlotte hatte sich weggedreht. Sie konnte einfach nicht zu dem Freund sehen, welcher immer noch unter Schmerzen stöhnte. Er rührte sich nicht, stöhnte nur. Sie wussten nicht einmal, ob er noch richtig bei Bewusstsein war. Zumindest erinnerte er Charlotte stark an ihre Oma, die vor einigen Jahren gestorben war. Die 26-Jährige hatte sie einen Tag zuvor im Krankenhaus besucht, wo sie im Wachkoma gelegen und auch nur so vor sich hingestöhnt hatte. »Was machen wir jetzt?«, fragte sie den Tränen nahe. »Wir können ihn doch nicht einfach so liegen lassen, er ist doch unser Freund!« »Und wenn wir versuchen, ihm aufzuhelfen, wird er wohl erst recht sterben«, sagte Nathaniel. »Außerdem ist es dann vermutlich auch unser Tod, wenn wir nicht zusehen, dass wir hier wegkommen. Ich meine, was sollen wir denn machen? Wir können ihm nicht mehr helfen. Wir können nur noch dafür sorgen, dass wir mit heiler Haut hier rauskommen.« »Ich glaube, das haben wir auch schon verkackt.« Nathaniel drehte sich zu Hotake, der direkt auf die Tür leuchtete und somit auf die Schatten, die sich dort versammelt hatten. Sie sahen aus wie Kinder. Oder eher die verzerrten Schatten von Kindern. Und sie starrten sie an. Ihre Körper wiegten sich leicht hin und her, ihre dürren Glieder zuckten immer wieder. Die Freunde drängten sich aneinander. Ihnen war der Weg abgeschnitten worden. Hinter ihnen gab es auch keinerlei Möglichkeit zu fliehen. Jedenfalls hatten sie oben im Puppenhaus keinen weiteren Weg mehr gesehen. Auf einmal wurde das Stöhnen lauter und qualvoller. Flüchtig warf Hotake einen Blick über die Schulter, nur um zu sehen, wie sich einer der Schatten an seinem Freund labte. Die dürren Finger hielten die Eingeweide hoch und drückten sie an etwas, was wie ein Mund aussah. Weit aufgerissen, wie eine Schlange, die den Kiefer ausrenkte. Ihm wurde schlecht. Vor verzweifelter Wut schmiss er seine Taschenlampe nach dem Vieh. »Verpiss dich!« brüllte er dabei mit zitternder Stimme. Das Wesen wich mühelos aus und labte sich ungestört weiter. »Das ist doch scheiße! Ludwig ist kein Essen! Das ist unser Freund!« »Hotake, vergiss es«, raunte Nathaniel. »Wir landen gleich selbst auf dem Buffet.« Die Wesen schlurften auf sie zu. Immer wieder verschwanden sie, vermischten sich mit den Schatten der Umgebung und tauchten einige Schritte später wieder auf. Die drei wurden immer weiter nach hinten gedrängt. Inzwischen war es still geworden und der Boden noch mehr mit Blut besudelt. Nathaniel rutschte darauf aus und fiel hin, direkt in die Dusche zu dem verwesten Kadaver, dessen Haut in schleimigen Fetzen von den Knochen hing. Da er seine Taschenlampe hatte fallen lassen, sah er die Maden nicht, die sich ihre Gänge durch die Haut gruben. Aber er spürte die glibberige Masse unter seinen Händen und atmete den Gestank ein. Sein Magen rebellierte. Ein Schrei lenkte ihn von seinem Problem ab. Seine Frau hatte einige Meter weiter mit den Kreaturen zu kämpfen, die sich auf sie gestürzt hatten und nun versuchten, sie zu Boden zu reißen. Hotake versuchte, sie von ihr runterzuzerren und ihr wieder hochzuhelfen, wurde aber auch zu Boden gedrückt. Nathaniel wollte aufstehen, doch seine Beine wurden festgehalten. Die Kreaturen krochen über seinen Körper, sie geiferten und keuchten. Ihre Berührungen waren kalt, sie lähmten ihn. Womöglich war es aber auch die Angst, die ihn ergriff. Seine Lunge füllte sich mit stinkendem Sauerstoff, der nicht mehr entweichen wollte. Er konnte nicht atmen. Nathaniel keuchte und hustete, seine Brust dehnte sich aus, sein Herz raste. Ein Asthmaanfall, ausgerechnet jetzt. Wenige Augenblicke später wurde Nathaniel bewusstlos. Keuchend schlug Nathaniel die Augen auf. Um ihn herum war es dunkel und er fror. Sein ganzer Körper zitterte, während der Asthmaanfall ihn weiter lähmte. War er noch am Leben? Warum töteten diese Kreaturen ihn nicht einfach? Und was war mit Hotake und seiner Frau? Tränen rannen ihm über die Wangen.
»Hast du's bald?«
»Ja, warte noch.«
»Boah, Hotake, ich kann dich nicht ewig so halten, auch wenn du nur so schwer bist wie eine Feder.«
»Ja, ich bin doch gleich fertig.«
Verwirrt tastete Nathaniel zu seinem Gesicht und spürte seine Jacke, die er nun wegzog. Er saß in dem Zimmer, wo sie vorhin die Puppe an die Decke geklebt hatten. Allerdings stand seine Frau mit dem Po an die Wand gelehnt und nach vorne gebeugt da. Sie hielt sich an einem wackeligen Stuhl und der Fensterbank fest, während Hotake auf ihrem Rücken stand und etwas an der Decke befestigte. Noch immer keuchend schaute Nathaniel nach oben, wo er sah, wie Hotake die Porzellanpuppe mit Panzertape fixierte.
»So«, sagte dieser nun zufrieden. »Ah, Nate, du bist wieder wach. Sehr gut. Kannst du mir mal hier runterhelfen?«
»Ich bitte darum«, maulte Charlotte.
Stumm nickend richtete sich Nathaniel auf. Sein Kreislauf blieb allerdings sitzen, weswegen er einen Moment ausharren musste. Seine Atmung wurde nach und nach ruhiger, klang allerdings immer noch nicht sonderlich gesund. Als sein Kreislauf sich dann endlich dazu bequemte, seinem Beispiel zu folgen, ging Nathaniel zu den beiden rüber, die etwas besorgt zu ihm sahen.
»Geht es?«, fragte Hotake.
Ihm die Hand hinhaltend, nickte Nathaniel knapp. Zögerlich ergriff Hotake sie, um sich von ihm nach unten helfen zu lassen. Stöhnend richtete sich Charlotte wieder auf und rieb sich den schmerzenden Rücken. Nun bekam Hotake ein schlechtes Gewissen, weswegen er entschuldigend zu ihr sah. Gerade als er etwas sagen wollte, ertönte von unten ein Geräusch. Ein lautes Poltern, welches alle erstarren ließ. Sie schalteten ihre Taschenlampen aus und lauschten.
Otake?
Rief jemand zu ihnen rauf. Alle atmeten erleichtert auf.
Ludwig, wir sind hier oben, rief Otake.
Er zuckte vor seiner eigenen Stimme zusammen. Auch wenn dieses Haus fernab jeglicher Zivilisation lag, musste man echt nicht so herumbrüllen. Also fuhr er nun flüsternd fort, während von der Treppe ein Stampfen zu hören war.
Kommt, wir gehen ihm entgegen, ehe doch noch jemand auf uns aufmerksam wird.
Warum brüllt er hier so rum?
Fragte Charlotte und folgte Otake kopfschüttelnd nach draußen. Hinter ihnen ging Nathaniel, der sich immer noch atemlos umsah und nicht so recht wusste, was er von der Sache halten sollte. Was war nun Realität?
Ich meine, jeder vernünftige Mensch wäre doch in einem Lost Place leise.
Jeder vernünftige Mensch würde nicht in ein leeres Gebäude einsteigen und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch riskieren, erwiderte Otake breitgrinsend.
Sie gingen um die Ecke und lagen sich Sekunden später kreischend in den Armen. Nathaniel, der wegen seines Asthmas nicht kreischen konnte, krallte sich mit der Hand in seine Brust, wo sein Herz gerade stehen zu bleiben drohte. Da stand Ludwig im schwachen Licht des Mondes, der durch die Fenster hereinbrach. Dunkle Schatten verbargen ihn zum Teil und entstellten seinen massigen Körper, aus dem zwei große Flügel herausbrachen. Zitternd richtete Charlotte ihre Taschenlampe auf ihn, ehe sie erleichtert aufatmete. Er hatte sich Feenflügel aus der Kinderabteilung auf den Rücken gebunden. Nichts Bedrohliches, nur lächerlich.
Okay,
keuchte Nathaniel, dem das nun zu nah an den Traum herankam, aus dem er gerade erst aufgeschreckt war. Das hieß, falls es sich denn tatsächlich um einen Traum gehandelt hatte.
Ich gehe. Ich hab die Schnauze gestrichen voll.
Damit stapfte er an Ludwig vorbei, der ihm verwirrt nachsah und direkt die Treppe runter. Nickend löste sich der zitternde Otake von Charlotte und sah sie an. Sie nickte ebenfalls. Auch sie gingen einfach an Ludwig vorbei. Seufzend drehte dieser sich um, ihnen hinterherzuschlurfen. Während sie das Haus verließen und im Schutze der Nacht von dem Grundstück schlichen, tauchten oben an den Fenstern einige Gestalten auf. Hätten sie sich umgedreht und genau hingesehen, womöglich hätten sie ihre eigenen Gesichter erkannt. Doch sie drehten sich nicht mehr um und verschwanden so in einer Welt, die vielleicht gar nicht existierte.